Wir haben schon zwei Sitzungen gemacht, die den Dawa-Kurs beinhalten. Die erste Sitzung war die Einführung in den Dawa-Kurs, warum wir das machen. Und die Antwort ist ganz einfach. Die Antwort ist, erstens, es ist für jeden Muslim wichtig, Pflicht, diese Botschaft so gut wie er kann zu verteidigen, zu propagieren, rüberzubringen. Der Prophet a.s. hat gesagt, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُشْرِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Entweder gebiet das Gute und verbietet das Verwerfliche, oder Allah wird eine Strafe auf euch herabsenden und dann werdet ihr Dua machen und sie wird nicht erhört werden. Und eigentlich ist dieses Urteil von Dawa Fadl Kifaya, wenn es eine Gruppe gibt, die das macht, reicht es für die andere Gruppe. Wie beispielsweise Salat und Janaza. Wenn eine Gruppe Salat und Janaza macht, reicht es. Muss nicht jeder zu Salat und Janaza gehen. Aber Sheikh bin Baz sagt, in einer Zeit, wo die Jahl, wo die Unwissenheit verbreitet ist, und in einer Zeit, wo die Fasad verbreitet sind, und es zu wenige Leute gibt, die Dawa machen können, ist das für jeden einzelnen Muslim Pflicht. Nach seinen Möglichkeiten, wie er Dawa machen kann. Und Alhamdulillah, in der heutigen Zeit ist es nicht wie damals. In der damaligen Zeit war die Dawa meistens der richtige, persönliche, direkte Aufruf. Aber heutzutage ist es auch dadurch, dass wir beispielsweise solche Dinge verbreiten. Wir haben durch eure Spendengelder, ja, haben wir von diesem, wie viel haben wir jetzt schon bekommen? Letzten Monat, wie viel haben wir schon bekommen, Bruder? Wir haben jetzt letzten Monat schon 20.000 DVDs bekommen, diese Art hier. Das ist einmal hier zum Beispiel die Botschaft von Jesus und Mohammed und einmal die wahre Lehre von Jesus, das Widerlegen der Trinität. Und diese Dinge werden dann, wenn ihr 20.000 Stück habt, die werden verbreitet. Durch euch. Das heißt, du brauchst nicht mit jemandem groß zu reden, sondern du sagst ihm, hey, bitteschön, ich habe ein Geschenk für dich. Und er wird dieses Video vielleicht durchlesen und dann auf einmal nimmt er vielleicht den Islam an, so viele Leute in letzter Zeit. Gestern hat auch wieder einer den Islam angenommen. Alhamdulillah. Und das ist nicht durch unser Verdienst, sondern dass es Allah subhanahu wa ta'ala die Leute recht leitet. Alhamdulillah. Beim zweiten Dawa-Kurs habe ich über Verbesserungsvorschläge geredet. Und dieser Dawa-Kurs ist dazu da, Brüder, wir wollen Hunderte, Tausende Leute in Deutschland haben, die diese Dawa nach vorne bringen. Und dafür muss man Dinge lernen. Und subhanallah, gestern kommt ein Bruder auf mich zu und er sagt zu mir, Bruder Abu Hamza, weißt du, wir müssen die Argumente lernen, wie wir mit Menschen reden, wie wir mit Menschen argumentieren. Und ich habe gesagt, ja, das machen wir ja gerade. Im ersten Dawa-Kurs haben wir über Grundlagen der Dawa geredet, im zweiten Dawa-Kurs haben wir über Verbesserungsvorschläge der Dawa und allgemeine Fehler geredet. Wie zum Beispiel, das merke ich immer wieder, wenn man zum Beispiel ein Gespräch führt, ja, man braucht einen, der redet. Nicht, da kommt nicht, dass ein Nicht-Muslim in die Moschee kommt und dann plötzlich stürzen sich direkt 20 Mann auf ihn. Und stürzen sich 20 Mann auf ihn und alle reden mit ihm. Ja, nee, das ist so und so und das ist so und so. Das Beste ist, ihr müsst nur auf unsere Seite gehen, jetzt Einladung zum Paradies, beziehungsweise muslimtube.de. Wenn ihr da drauf geht, dann seht ihr ein Video mit Abu Anis, wo er mit einem Christen auf der Straße redet. Er stellt dem Christen eine Frage und das ist immer so. Glaubt mir, das sehe ich jedes Mal, wenn irgendwo da war. Er stellt dem Christen eine Frage und neben ihm steht der Muslim, der beantwortet die Frage. Ich will jetzt nichts gegen den Bruder sagen, er ist ein guter Bruder. Aber das sind die typischen Fehler. Und die sind dazu da, dass wir die verbessern. Schließt, der kommt sich total überwältigt vor. Du redest mit dem, der redet von dort, der redet von dort, der redet von dort. Ach ja, und weißt du noch? Und du bringst den, der die Dawa macht, aus dem Konzept heraus. Ich habe beispielsweise mal eine Debatte gehabt mit diesem Pfarrer Krause. Was heißt Debatte? Diskussion. Versteht ihr? Ich habe einen Punkt, wo ich ihn hinführen will in der Debatte, dass er einen Fehler macht, damit ich ihn danach sozusagen abschießen kann. Verstehst du? So, ich bin dabei und ich bin dabei und ich will ihn dorthin bringen, dass er den Fehler macht. Und andauernd, da kommt Muslim, ich wollte was sagen, hören Sie mal, Jesus hat ja gesagt laut Bibel, dass sein Zeichen wie das Zeichen von Jonas ist. Verstehst du, der bringt das ganze Gespräch wieder in eine andere Richtung. Es muss einer die Richtung angeben und nicht jeder erzählt das, was er weiß. Ja, du erzählst irgendwas und erzählt der andere, ja wissen Sie auch, bei uns im Islam, da muss man die Eltern ehren. Ach, bei dem Gespräch sind wir jetzt gar nicht, wir sind gerade bei Tauhid. Und das meine ich, das sind so Baba-Verbesserungsvorschläge. Heute wollen wir auf spezielle Argumentation eingehen. Und es wird nach 6 Monaten wird es eine Pause geben. Und ich sage immer, welche Aufgaben man hat zu jedem Kurs. Und dann werden wir einen Test machen. Oder mehrere Tests. Dadurch verbessert ihr euch auch. Weil Leute, ich sage es euch ganz ehrlich, viele von uns sind nur Konsumenten. Ihr müsst vom Konsumenten zum Produzenten werden. Nicht nur konsumieren, sondern produzieren. Jetzt zum nächsten Punkt. Jetzt kommen wir zu der ersten Art von Dawa. Das heißt spezielle Argumente. Und ich werde euch auch ein paar Punkte nennen, die man auswendig lernen soll. Weil Wissen geht nicht nur von Hören, sondern man muss die Sache nochmal wiederholen, 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 100-mal wiederholen und dann bleibt es hängen. Und wenn du dann in der Diskussion bist, hast du den Punkt. Ich habe eine Frage an euch. In Deutschland, die Nicht-Muslime, mit denen man Dauer macht, was ist die Gruppe, mit denen man meistens, oder in Westdeutschland, sage ich mal, welche Gruppe ist eurer Meinung die Gruppe, mit der man meistens Dauer macht? Sind das Buddhisten, Hindus, Indianer oder Leute, die an Manitou glauben? Was ist die Gruppe, mit denen man meistens zu tun hat? Ja, warte, die Leute, die aufzeigen. Sonst redet ja jeder zu. Bitte du. Was? Nicht praktizierende Christen. Ist jemand anderer Meinung? Du, ja. Atheisten?
Muslimisch andere Gruppen.
Nee, Bruder, ich habe ja gesagt, von den Nicht-Muslimen. Das wird immer präzise sein. Ich habe von den Nicht-Muslimen, mit denen man da macht. Also er sagt nicht praktizierende Christen, er sagt Atheisten. Gibt es noch andere Vorschläge? Hat sonst noch einer etwas? Gibt es noch andere Vorschläge? Also ich bin eindeutig der Meinung, die der erste Bruder gesagt hat, die Leute, mit denen man meistens zu tun hat, sind Leute, die sich Christen nennen, die aber eigentlich im Christentum so gut wie gar nichts zu tun haben. Die sagen, ja, ich glaube irgendwie an Gott und so und hin und her. So. Dann Atheisten ist auch eine Gruppe, die es oft gibt in Deutschland, aber ich bin der Meinung. Aber das spielt doch keinen Roller, geht hier nicht um richtig oder falsch, weil die Gruppe, über die wir heute reden, wir fangen an mit der Dauer mit den Atheisten. Also die Gruppe, die auch sehr oft in Deutschland vorkommt. Aber eigentlich ist der Atheismus eine Anormalität. In der Geschichte und in der Welt ist der Atheismus eigentlich eine Anormalität. Weil überall auf der Welt, egal wo du hingehst, findest du ein Konzept, dass es eine göttliche Existenz gibt. Das heißt, der Atheismus ist eigentlich eine Anormalität. Und war eigentlich immer selten. War immer selten, dass es Leute gab, die sagen, wir glauben, es gibt keinen Gott. Im Sinne von, sie sind überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Weil es gibt einen Unterschied zwischen Atheisten und Agnostikern. Der Agnostiker ist derjenige, der sagt, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Vielleicht gibt es einen, vielleicht gibt es keinen. Man kann weder das eine oder das andere wissen. Der Atheist ist derjenige, der sagt, er ist sich sicher, dass es keinen Gott gibt. Und davon gibt es ganz wenige in Deutschland. Glaubt es mir, wenn du mit einem richtig diskutierst, ein paar Punkte hast, innerhalb von 5 Minuten ist er schon vom Atheisten zum Agnostiker geworden. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Naja, da kann ja keiner beweisen. So nach diesem Motto. Es ist einfach so. Ja. Dann gibt es noch Deisten. Eigentlich die meisten Christen sind eher Deisten. Ein Deist ist jemand, der sagt, ich glaube, es gibt Gott, aber Gott hat keinen Weg bestimmt für den Menschen, den er gehen muss. Ja. Und hier ist halt, man fragt sich jetzt erstmal, wie ist dieser Atheismus eigentlich verbreitet worden? Auf der einen Seite durch einige Kapitalisten, die das auch mitverbreitet haben, und auf der anderen Seite durch Kommunisten, obwohl die eigentlich genau gegenteilige Ideologie haben, aber die Kapitalisten, weil derjenige, der nicht an Gott glaubt, der ist nützlich für das kapitalistische System, weil sein Ziel im Leben automatisch sein wird, Dinge kaufen, für das Leben leben, Häuschen bauen. Ihr seid ja hier in Schwaben. Seid ihr in Schwaben, oder? Schaffe, schaffe, Häusle baue, sagt man, ne? Naja, aber mein Akzent, den kann man nie verstecken. Den hört man sogar, wenn ich Arabisch und Englisch rede. Da hört man sogar raus, dass ich aus dem Rheinland komme. Alhamdulillah. Oder Audubillah, je nachdem, wie das wird. Auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite durch den Kommunismus direkt durch Länder, wie zum Beispiel die Sowjetunion. Karl Marx war jemand, der sich die Gesellschaft beobachtet hat und die Gesellschaft in Klassen eingeteilt hat. wie zum Beispiel Arbeiterklasse und Herrscherklasse. Und er ist davon ausgegangen, dass das eigentlich wie so eine, dieser Kapitalismus wie eine Weiterführung der Sklavengesellschaft ist, wo es Sklaven gab. Nur auf andere Art und Weise. Ja, er hat das beobachtet und er hat eigentlich versucht, eine gute Absicht gehabt, er wollte die Welt verbessern. Durch ein wirtschaftliches System, das er den Menschen anbietet, das die Menschen praktizieren sollen. Er hat das beobachtet, dass zum Beispiel damals in der Sklavenherrschaft, dass der so war, dass jemand einen Sklaven hat und er konnte mit dem Sklaven machen, was er will. Er konnte den bei Bedarf töten und so weiter. Später gab es Feudalherren. Das war für ihn eine andere Art von Sklavenherrschaft sozusagen. Der Feudale hatte das Land, ihm gehörte das Land. Er hat dann ein Stück Land einem bestimmten Leibeigenen oder Untertan gegeben, der dieses Land bearbeitet hat. Dafür, dass er dieses Land bearbeiten durfte, musste er dann dem Feudalherrn etwas abgeben. Und jetzt sagt er, dass die Kapitalisten halt die Wirtschaft in der Hand haben, indem sie die Fabriken haben, die Produktionsmittel haben, in ihrer Hand haben und sozusagen den Menschen aufzwingen, für wie viel Geld er arbeitet. So gibt es beispielsweise einen Arbeiter, der vielleicht 8, 9, 10, 11, 12 Stunden Knochenarbeit macht und der kriegt eigentlich weniger Geld dafür, als er eigentlich kriegen müsste und der andere, der vielleicht weniger Arbeit macht, kriegt mehr Geld. Ja, und er hat das halt alles als Ungerechtigkeit gesehen. Und er hat im Nachhinein beobachtet, dass die Kirche auch daran beteiligt war, dass Menschen ausgebeutet wurden. Dass die Kirche das praktisch mit unterstützt hat, mit diesen Feudalherren und so weiter und so fort. Dass sie das auch unterstützt hat, dass sie auch Länder abgegeben hat. Ja? Und deswegen hatte er von vornherein eine negative Einstellung gegen jede Religion gehabt. Mit Islam hat er ja nie was zu tun gehabt, sondern eigentlich seine Abneigung kam gegen die Kirche durch die Affären, die die Kirche hatte, durch die Unterdrückung, die die Kirche beispielsweise auch im Mittelalter und so weiter praktiziert hat. Und dadurch hat er sich gesagt, das ist alles nur Gott, ist Opium für das Volk, das hat man erfunden, um den Menschen beispielsweise, um die Menschen zum Untertan zu machen. Ja? Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt beispielsweise, ja? Wie man so schön sagt, ja. Und so hat das funktioniert und so wurde dieser Atheismus praktisch verbreitet. Und da man gedacht hat, dass die Kirche im Nachhinein für dieses kommunistische System auch Schaden darstellen kann, ist dann praktisch im Nachhinein, nicht durch Karl Marx selber, aber durch Nachfolger, die dieser Ideologie mehr oder weniger folgen, auch die Kirche vor allen Dingen bekämpft worden und auch andere Religionen, ja. So, es ist also dadurch sehr stark verbreitet worden, insbesondere in den ehemaligen. Wenn du zum Beispiel heute in die ehemalige DDR fährst, kennt jemand von euch die ehemalige DDR? Ja, weil ich bin mittlerweile schon älter geworden. Schon 31, nee, auf jeden Fall, jedenfalls. Dort sind ganz viele Leute immer noch Atheisten. Ich bin damals im Jahre 1994, also vier Jahre nach der Wende, bin ich nach Ost-Berlin gezogen und bin dort auf eine Schule, auf ein Internat gegangen. Bei mir auf der Schule, das war die größte Schule in ganz Berlin, da gab es vielleicht zwei, drei Leute, die getauft waren. Und dazu gehörte ich. Weil das völlig eliminiert wurde aus der Gesellschaft, oder was heißt völlig, aber so gut wie völlig. Das erstmal zu der Entstehung. Wenn man jetzt mit jemandem redet, Warum habe ich das erwähnt? Weil jedes Thema braucht eine Zusammenfassung vorher. Wie ist es dazu gekommen, damit man einen kleinen Überblick hat? Wie kommt es überhaupt zu diesem Atheismus? Und meistens, wenn man mit Atheisten redet, sind sehr oft Leute, die relativ gebildet sind. Ist oft so. Obwohl eigentlich ihre Position völlig irrational ist. Das sage ich von vornherein. Zu sagen, man sei überzeugt, dass es keinen Gott gäbe, ist eine völlig irrationale Position, obwohl die Leute, die das des Öfteren propagieren, teilweise gebildete Menschen sind. Teilweise natürlich. Es gibt auch natürlich Leute, die überhaupt keine Ahnung haben. Und das liegt daran, dass den Menschen eingeredet wurde, dass es ja logisch wäre, an keinen Gott zu glauben und unlogisch wäre, an Gott zu glauben. Das ist das, was den Leuten eingeredet wird. Und deswegen wollen manche Leute intelligent sein, indem sie den Glauben als etwas Primitives darstellen. Und das liegt wieder am Christentum. Weil dann gesagt wird, guck mal, das Christentum ist ein blinder Glaube. Die Schöpfungsgeschichte ist naturwissenschaftlich falsch in der Bibel. Von daher ist das Christentum eine wissenschaftlich bewiesen falsche Religion, weil sie sich auf eine Quelle stützt, die wissenschaftlich falsch ist. Dann haben sie gesagt, das ist alles nur aus Fabeln entstanden. Wir als Muslime sagen, nein, die Bibel ist ein göttliches Buch, aber es sind Fehler hineingekommen über die Jahre. Und sie sagen dann, das ist unlogisch. So, deswegen gehen wir erstmal auf die Logik ein. Erstmal, wenn wir über Logik reden, wer sind die Leute, die die Logik eigentlich sozusagen erfunden haben? Beziehungsweise die Gesetze für Logik aufgestellt haben. Wer sind diese Leute? Ja. Nee, nicht Psychologen, sondern das sind Philosophen. Und wo kamen die her hauptsächlich? Die ersten? Griechenland, ganz genau. Und zum Beispiel, Platon, Aristoteles, die haben durch ihre Logik, sind sie eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es einen Gott gibt. Dass es einen Gott geben muss, durch ihre logischen Schlussfolgerungen. Ja? Es waren keine Propheten gewesen, sondern durch diese Logik. Von daher sagen wir zu jemandem, der sagt, das sei irrational oder unlogisch, an Gott zu glauben, sagen wir ihm, hör mal, die Väter der Logik, die du so verehrst, die haben eigentlich gesagt, zum Beispiel Plato, Aristoteles, das muss man sich merken, ja, haben gesagt, dass es Gott geben muss. Die zweite Sache ist, und das ist eine wichtige Regel, die könnt ihr euch auch im Islam merken, die heißt, Adabul Elmi, Leysa Elm Bil Adab. Das heißt, das nicht vorhandene Wissen ist kein Wissen über das Nichtvorhandensein. Nicht vorhandenes Wissen ist kein Beweis für das Nichtvorhandensein. Was heißt das? Zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Vor 100 Jahren beispielsweise, wenn dich jemand gefragt hätte, gab es Dinosaurier? Du hättest gesagt, nee, gab es nicht. Warum? Weil du kein Wissen darüber hast. Aber ist das ein Beweis dafür, dass es keine Dinosaurier gab? Nö. Später hat man Fossilien gefunden von Dinosauriern beispielsweise. Das heißt, dein Nichtwissen war kein Beweis dafür, dass es diese Sache nicht gab. Heutzutage hat man festgestellt, zum Beispiel vor 30 Jahren, im Koran steht, die Sonne hat eine Umlaufbahn. Kullun fi falaki yasbahun. Die Sonne hat eine Umlaufbahn. Vor 30, 40, 50 Jahren haben die Menschen geglaubt, die Sonne stände statisch, also ohne sich zu bewegen, Universum. Später hat man festgestellt, auch die Sonne hat doch eine Umlaufbahn. Das heißt, dein mangelndes Wissen, dein nicht vorhandenes Wissen, war kein Beweis für das Nichtvorhandensein von der Umlaufbahn der Sonne. Du hattest also nicht vorhanden dein Wissen, du hattest kein Wissen über die Umlaufbahn der Sonne, das ist aber kein Wissen über das Nichtvorhandensein. Da bräuchtest du einen Beweis für. Warum sage ich das? Weil diese Leute, was wollen die machen? Die wollen sagen, um Gott zu beweisen, das müsst ihr euch merken, um Gott zu beweisen, bräuchten wir einen optischen oder akustischen Beweis. Das heißt, wir müssen Gott sehen oder Gott direkt hören. Das ist der Punkt, worauf sie hinaus wollen. Und dann sagen sie, das ist doch irrational, ihr glaubt blind an irgendetwas. Ihr glaubt blind an irgendeine Sache, die irrational ist, weil ihr keine Beweise dafür habt. Dann sagen wir erstmal zu ihnen, ihr wollt doch mit Logik logisch argumentieren, oder? Ist es logisch zu argumentieren, wenn man etwas nicht gesehen und nicht gehört hat, dass es die Sache nicht gibt? Das heißt, was ihr niemals sagen könnt, ist, dass man Gott nicht gesehen und nicht gehört hat, direkt gesehen, direkt gehört hat, sei ein Beweis dafür, dass es Gott nicht gibt. Dass es Gott nicht gäbe. Weil es Quatsch ist. Weil es gab viele Dinge, die die Menschen vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, schwarzes Loch im Universum und so weiter nicht kannten, nicht unmittelbar wahrgenommen haben, die sich aber später herausgestellt haben. Das Einzige, was ihr sagen könntet, wäre, dass ihr selber nicht wisst, ob es Gott gibt. Das heißt, du hast den Atheisten innerhalb von 5 Minuten zum Agnostiker gemacht. Verstehst du? Der Agnostiker ist der sagt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Weil du musst ihn ja fragen, wo ist denn dein Beweis, dass es keinen Gott gibt? Dann wird er sagen, ja, habe ich ihn gesehen, habe ich ihn gehört? Dann sagen wir, nicht vorhandenes Wissen ist kein Beweis für das Nichtvorhandensein. Mit den Beweisen, was ich euch eben gebracht habe, mit den Dinosauriern und so weiter. Das ist eine logische Herangehensweise. Die zweite Sache, mit denen sie kommen, ist dann, ja, wir haben noch einen Beweis. Darwin, die Theorie von Darwin, Evolutionstheorie. So. Dann gehen wir darauf ein. Wir haben den ersten Beweis von ihnen genommen. Sie sagen, wir haben ihn optisch nicht unmittelbar wahrgenommen und akustisch nicht unmittelbar wahrgenommen. Ich bleibe nochmal darauf, bis ich zur Darwin-Theorie komme. Hier könnt ihr das Beispiel bringen. Laut eurer Logik, wenn man nur Sachen als bewiesen ansieht, wenn man sie akustisch unmittelbar wahrgenommen hat oder optisch unmittelbar wahrgenommen hat, wenn wir diese Beweisführung gültig ansehen, dann dürfte man keinen Mord in einer Polizeistation annehmen. Kein Mord. Du findest eine zerstückelte Leiche und dann musst du sagen, ich habe ja nicht gesehen, wie sie jemand zerstückelt hat. Du siehst nur die zerstückelte Leiche, weil wir sehen ja auch um uns herum Zeichen. Du siehst dein Auge, wie es aufgebaut ist. Wie kann das Auge durch einen Zufall entstehen? Eine einzige Zelle, das sagen Wissenschaftler, dass sie durch einen Zufall entsteht, weil sie so kompliziert aufgebaut ist, ist ein Zufall, als wenn über einen Schrottplatz ein Wirbelwind weht und danach steht da eine Boeing 747. Das sagen Wissenschaftler. Merkt euch dieses Beispiel. Jetzt guckt mal. Wenn er also sagt, wir nehmen nur unmittelbare akustische und optische Dinge als Beweis auf, dann kannst du keinen Mord aufnehmen. Weil theoretisch kann es ja sein, dass durch die unendlich lange Zeit dieser Mensch in der Küche gestanden hat und plötzlich kam ein Windzug und dann ist er hingefallen auf die Küche drauf, dann ist die Schublade aufgegangen, das Messer kam heraus, hat ihn zerhackt, dann kam aber ein anderer Wind und ein Vögelchen und wir haben das Messer genommen, unter das Waschbecken gehalten, wieder gewaschen und wieder in die Spüle hineingesteckt. Bruder, dieser Zufall ist genauso groß wie der Zufall, dass ein Auge oder eine Zelle aus einem Zufall entsteht. Und sogar noch kleiner. Ich frage dich, was ist für dich schwieriger? Eine Fabrikanlage zu bauen oder einen Menschen zu zerstückeln? Eine Fabrikanlage zu bauen. Eine Fabrikanlage, die kriegst du gar nicht allein los. Ein Mensch zerstückeln kann jeder von uns. Für eine Fabrikanlage brauchst du einen Architekten. Brauchst du Leute, die mit Bauwesen Ahnung haben und so weiter und so fort. Um einen Menschen zu zerstückeln, brauchst du nur ein Messer. Und musst ein brutaler Typ sein. Das war's. Und das sind wir ja alle. Naja, umso billiger. Das machen wir natürlich nicht. Es ist auf jeden Fall ganz einfach. Versteht ihr? So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, und das sagen die Wissenschaftler, dass eine einzige Zelle entsteht, ist aufgebaut wie eine komplizierte Fabrikanlage. Diese Wahrscheinlichkeit ist 100-mal unwahrscheinlicher, als dass jemand in der Küche umfällt und irgendwie wird er zufällig zerstückelt. Kein Mensch, der logisch, rational denkt, wird diesen Zufall annehmen. Nein, du wirst wissen, diese zerstückelte Leiche, der kann sich nicht selber zerstückelt haben. Oder ist jemand, der meint, er hat sich selber zerstückelt? Geht nicht. Die zeigt, dass es einen Mörder geben muss. Und das Design von unserem Weltall, das Design von deinem Körper, das Design von jedem Lebewesen, ist ein Beweis, dass es einen Designer geben muss, beziehungsweise den Schöpfer. Die Schöpfung ist der Beweis für den Schöpfer. Genau wie das Bild der Beweis für den Maler ist. Ich kann nicht einen Pott mit Farbe machen und rühre um, klatsche den an die Wand und dann habe ich das Bild von Mona Lisa an der Wand hängen. Und diese Wahrscheinlichkeit ist noch unwahrscheinlicher, dass durch einen Zufall eine einzige menschliche Zelle entsteht. Das heißt, wir gehen zurück zu diesem Fall. Wir sagen zu ihm, laut deiner Beweisführung, was sagen wir? Könnten wir keine einzige Sache auf der ganzen Welt beweisen. Kein Mord durfte aufgenommen werden, nichts. Dann kommt er natürlich mit der darwinischen Theorie. Sagt, die Theorie von Charles Darwin sei, die Evolutionstheorie sei ein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. So, was ist unsere Antwort? Merkt euch 6 Punkte. 6 Punkte. Punkt Nummer 1. Wir sagen, Brüder, und das wisst ihr, Leute, es tut mir manchmal richtig weh. Ich sehe manchmal, man redet über ein Thema Und man ist einfach unpräzise. Bruder, ich will keinen kritisieren. Man muss immer präzise sein und immer wieder fragen, was war die Frage? Immer wieder zurückgehen, was war die Frage? Ich habe eben gesehen, ich habe eine Frage gestellt. Ich will sie kein kritisieren. Versteht ihr? Aber nur damit ihr Bescheid wisst. Man muss immer wieder fragen, was ist die Frage? Die Frage ist hier, gibt es einen Gott? Die Frage ist jetzt erstmal nicht, weil wir reden mit einem Atheisten. Ist der Koran richtig? Ist der Koran falsch? Die erste Frage ist, gibt es einen Gott? Also bleiben wir bei dieser Frage. Das müsst ihr euch merken, wenn ihr in Diskussionen seid. Weil ihr müsst euch merken, es gibt eine Taktik von Leuten, die eventuell auch rhetorisch geschult sind, die versuchen, in andere Themen reinzugehen. Wenn zum Beispiel Michel Friedmann diskutieren würde, um eine Sache, der versucht, sich in ein anderes Thema hineinzuverwickeln. Und dann musst du immer wieder zurückkommen zu dem Thema. Du musst sagen, Moment, wir müssen erstmal bei diesem Punkt bleiben. Denn wir gehen nur einen Schritt weiter, bis wir diesen Punkt geklärt haben und nicht, wir gehen jetzt nach dort und nach dort und nach dort. Das ist ganz wichtig. So, die Frage ist hier ganz klar und deutlich, gibt es einen Gott? Und wenn Sie jetzt sagen, die darwinische Theorie sei ein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt, dann fragen wir, warum? Und dann wird er dazu kommen, dass die darwinische Theorie bzw. die Evolutionstheorie kein Beweis für die Nichtexistenz Gottes in sich selber ist. Selbst wenn die Theorie von Charles Darwin richtig wäre, wäre sie kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Denn die Theorie von Charles Darwin geht davon aus, dass aus unbelebter Materie eine Zelle entstanden ist und aus dieser Zelle alle anderen Lebewesen über einen unendlich langen Zeitraum entstanden sind. Das ist die Theorie von Charles Darwin. Und sie ist kein Beweis für die Nichtexistenz Gottes, denn theoretisch, es ist nicht so, wir glauben an die Schöpfungstheorie, weil wir an den Koran glauben, aber die erste Frage ist ja nur, gibt es einen Gott? Denn theoretisch hätte es ja sein können, dass Gott, weil Gott hat zu allem die Macht, Menschen, Tiere und alles andere in Form eines evolutionären Prozesses entstehen lässt. Gott hat die Fähigkeit, den Menschen vom Affen abstammen zu lassen. Wenn Gott wollte, dass heute aus einem Affen ein Mensch wird, dann könnte Gott das oder Allah könnte das. Seht ihr? Also ich sage nicht, Allah hat das gemacht, weil wie gesagt, immer präzise sein, weil es kommt nachher wieder jemand, Pierre Vogel hat gesagt, die Evolutionstheorie ist richtig. Ja, ich kenne es wirklich schon, ja, ist so grausam. Du hast irgendeine Sache nicht gesagt, aber irgendjemand interpretiert das, weil er wieder mit einem Ohr deinem Vortrag zuhört, mit dem anderen Ohr Jihad Anashid hört. Und dann erzählt er, ja, Pierre Vogel hat dieses und jenes gesagt. Immer genau zuhören, was jemand sagt, ja. Das heißt, theoretisch könnte Gott heute einen Affen zu einem Menschen umwandeln. Sogar eine Ameise kann der zum Menschen machen. Der kann die Ameise, dass die nächste Ameise mutiert ist und die kommt auf eine andere Weise und dann nach 3, 4 Generationen wird das der Ameisenmensch. Allah kann das. Ohne Frage. Der kann sogar die Ameise direkt zum Menschen werden lassen. Der kann sogar den Mensch aus Erde erschaffen. Das ist das, was er gemacht hat. So. Das heißt, Gott kann das. Das heißt, wenn wir von einem Gott ausgehen, der aus Erde einen Menschen sofort erschaffen kann, dann kann dieser selbstverständlich auch innerhalb von einem evolutionären Prozess, dass das aus einer Art entsteht stufenweise eine andere Art, erst kommt der Australopithecus, erst kommt der Affe, so ein kleiner Affe, erst kommt ja die eine Zelle, die teilt sich, dann plötzlich kommt so ein kleiner Schwamm draus, dann eine Qualle, dann kommt ein Reptil raus, dann auf einmal so ein kleines Tier, dann aus dem Tier wird dann so ein kleiner Schimpanse, aus dem Schimpansen Gorilla, dann kommt der Australopithecus, dann Homo irgendwas, dann Homo erectus, am Ende kommt Homo sapiens raus. Kann der. Aber ist kein Beweis für die Nichtexistenz Gottes. Aber wie gesagt, die Evolutionstheorie ist falsch, aus anderen Gründen, wo wir gleich auch noch drüber reden werden. Nur der erste Punkt, den wir sagen, ist, die Evolutionstheorie ist kein Beweis für die Nichtexistenz Gottes. Zweitens, das ist mein letzter Punkt vor erwähnen, die Evolutionstheorie heißt Evolutionstheorie. Es ist von vornherein eine Theorie. Das heißt, wie willst du etwas als bewiesen ansehen, was selbst laut Charles Darwin, dem Erfinder dieser Theorie, beziehungsweise demjenigen, der mit dieser Theorie kam, keine bewiesene Sache ist, sondern eine Annahme, der selber in seinem Buch, ja, The Origin of Species oder Die Entstehung der Arten schreibt, das kann man auch in Deutsch kaufen, ein ganzes Kapitel hat über Schwierigkeiten der Theorie. Das ist von vornherein kein Beweis. Erstmal für die Nicht-Existenz Gottes und zweitens ist es nur eine Theorie. Und gleich kommen wir zu den anderen vier Punkten über die Evolutionstheorien. Jetzt machen wir erstmal Adhan Inshara. Jazakumullahu khairan. So. Jetzt, bis wohin sind wir bisher gekommen? Erstmal, der Atheismus. Und da gibt es halt in dem Dauerkurs später, wenn wir dann die Fragen machen, ist erstmal, erste Frage bisher, wo wir gekommen sind. Unterschied zwischen Atheismus und Atheisten und Agnostikern, ja? So, das ist die erste Frage. Dann die zweite Frage. Durch wen wurde der Atheismus gefördert? Das ist dann nachher, wenn wir den Test machen. Weil wenn man diesen Kurs mitmacht, also diese ganzen Kurse machen vielleicht 16, 17 Sitzungen, dann hat man nachher richtig Profit davon gehabt. Ja? Durch wen gefördert? Dann dieses Beispiel mit den Beweisen. Wann ist etwas ein Beweis? Dann müsst ihr euch einfach den Vortrag nochmal angucken, das genau angucken. Wann ist etwas ein Beweis? Ist das Nichtvorhandensein von einer Sache ein Beweis, dass man diese Regel hat? Ja? Regel mit Nichtvorhandensein. Regel mit Nichtvorhandensein. So, dann viertens. Und jetzt kommen die Punkte, die sechs Punkte, die die Darwin-Theorie widerlegen. Ja, dass man da sechs Punkte aufzählen kann. Erste. In Bezug auf Atheismus haben wir eben den ersten Punkt genannt. Der erste Punkt war, dass selbst wenn der Darwinismus richtig wäre, wäre das kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Weil es geht hier um die Widerlegung von Atheismus. Und nichts anderes. Zweitens ist es immer noch eine Theorie und damit keine gesicherte wissenschaftliche Aussage. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der Darwinismus geht davon aus, und das ist wichtig, weil ihr werdet das auch in der Schule haben, und ich sage euch eins, wenn ihr in der Schule diskutiert mit dem Lehrer und ihr habt einige Punkte drauf, da werden die ganz schön ins Wanken kommen in der Schule, glaub es mir. Erstmal, die darwinische Theorie geht davon aus, dass aus nicht belebter Materie eine Zelle entstanden ist und aus dieser Zelle infolge von unendlichen Kettenreaktionen ist dann im Endeffekt das größte Wunder der Schöpfung entstanden. Der Mensch. Das ist so die Theorie. Normalerweise müsste man sogar noch sagen, der weiße Mensch, Augebilder. Weil die darwinische Theorie ist eigentlich die Grundlage für den Rassismus in vielen Teilen der Gesellschaft. Ohne Quatsch. Das ist eigentlich die Grundlage. Auch Hitler, das war ein Sozialdarwinismus, nennt man das. Ja, das heißt, der weiße Mensch, der blonde, blauäugige, der ist sozusagen weiterentwickelt als der jüdische Mensch, ich meine von der Rasse, als der schwarze Mensch, der asiatische Mensch. Das heißt, die anderen, die sind noch näher zum Affen als der weiße, blonde, blauäugige Arier. Nicht, dass jetzt hier jemand sitzt, ist sauer auf mich. Ich rede das, was diese Leute sich gedacht haben. Diesen Schwachsinn. Versteht ihr? Deswegen, der Darwinismus ist in sich selber ein Förderungsmittel für den Rassismus. Diese tolle Theorie. Ja, das nur dazu. So, aus diesem einen Punkt wurde dann im Endeffekt der Mensch. Unendliche Kettelreaktion, sozusagen. Ja, hier. Dann fangen wir mit der ersten Sache an. Erstens, dass die Arten, dass ein Lebewesen aus unbelebter, der erste Punkt reicht, jeder einzelne Punkt reicht eigentlich jetzt von diesen vier Punkten, um den Darwinismus ad absurdum zu führen. Ja, der erste Punkt ist, dass man davon ausgeht, da gibt es ein Experiment von einem Stanley Miller, Es war, soweit ich weiß, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, wenn ich mich nicht irre, aber es spielt auch keine Rolle. Dieser Stanley Miller hat ein Experiment gemacht, womit er feststellen wollte, er hat also, so wie er annimmt, wie die Urmaterie auf der Welt war, alles unbelebt. Er hatte dort Blitze veranstaltet und so weiter, hat gesagt, da ist dann eine lebendige Zelle entstanden. Deswegen sagen die, aus unbelebter Materie ist eine lebendige Zelle entstanden. Ja? Aus unbelebter Materie ist eine lebendige Zelle entstanden. Ja? So. Die moderne Wissenschaft sagt aber, zum Beispiel auch Pasteur, der sagt, dass diese Regel, die Behauptung, dass Leben aus unbelebter Materie entstehen kann, gehört unwiderruflich ins Reich der Fabel. Deswegen schreibt euch diese Aussage auf. Was sagt Pasteur zu dieser Sache? Was sagt Pasteur dazu? Das könnt ihr dann nachher nochmal nachholen. Die Behauptung, dass Leben aus unbelebter Materie entstehen kann, gehört unwiderruflich ins Reich der Fabel. Das ist natürlich, wenn man davon ausgeht, dass es keinen Gott gibt. Natürlich Gott, der allmächtig ist, der kann natürlich auch aus Holz dann einen Menschen erschaffen oder aus Glas, wenn er wollte. Er hat den Menschen aus Erde, aus unbelebter Materie erschaffen. Ja? So, das ist die erste Sache. Dann, die zweite, das ist das, was Pasteur gesagt hat. Dann, warum hat Darwin diese Sache verfolgt? Weil Darwin noch auf mittelalterliche Fabeln zurückgegangen ist, wo man davon ausging, dass zum Beispiel aus Flammen Frösche entstehen. Weil du findest auf einmal im Flammen Frösche, dann geht davon aus, oh, aus Flammen entstehen Frösche. Das hat man im Mittelalter geglaubt. Da hat man glaubt, wenn einen Lappen hinlegt mit Käse, dann stehen daraus Mäuse, weil plötzlich dann an dem Lappen dann Mäuse dran war. Oder dass aus einem Stück Fleisch, das man auf die Fensterbank gibt, Fliegen entstehen. Ja, ja klar, da sind auch Fliegen entstanden, weil da Fliegen drauf geflogen sind, wo du sie nicht gesehen hast, haben ihre Eier abgelegt, dann kamen nachher dann diese Maden raus und im Endeffekt sind dann Fliegen daraus entstanden. Das heißt, Darwin ist davon ausgegangen, dass hieraus, aus diesen Punkten, aus Fliegen und so weiter, aus Schlamm, Mäuse, Frösche entstehen und so weiter. Das ist zum ersten Punkt. Das heißt, der erste Punkt, und dann sagen die modernen Wissenschaftler, dass das Experiment von Stanley Miller keine wissenschaftliche Relevanz hat. Aber hier sind eigentlich zwei Probleme in der darwinischen Theorie. Erstens, wie ist aus unbelebter Materie Leben entstanden, kann keiner beantworten. Sie sagen, aus einer unzähligen Zahl von Zufällen. Unzählige Zahl von Zufällen, okay. Hier haben wir jetzt den Tisch, da kann ich so oft mit der Flasche draufhauen, da kommt aber nicht aus dem Tisch auf einmal eine Maus raus. Verstehst du? Unzählig mal, wenn du vielleicht unzählige Mal drauf hast, vielleicht wird aus dem Tisch dann ein Tischler oder so. Ist Quatsch. Es ist völlig, normalerweise, guck mal, diese Leute nehmen für sich Intelligenz in Anspruch und erzählen dir so einen Schwachsinn. Die zweite Problematik ist ja dann, wie ist aus dieser einen Zelle, die vor 3,8 Millionen Jahren auf der Erde entstanden sein soll, ist dann daraus der Mensch im Endeffekt entstanden? Das kann dir auch keiner nachvollziehen. Das ist also völliger Science Fiction ist das. Völliger Science Fiction, das wird dir hier in der Schule beigebracht. Aber wehe, du sagst was dagegen, dann bist du stigmatisiert. Pierre Vogel ist gegen die darwinistische Theorie. Ja, was habt ihr denn gedacht? Selbstverständlich bin ich dagegen. Bewiesenermaßen dagegen. Weil man muss die Nummer kennen, aber es wird dir so dargestellt. So war es. So war es gewesen. Am Anfang war es der kleine Affe, das kleine Tier, der wurde zum Känguru. Und dann auf einmal kam der kleine Affe raus, der ist rumgelaufen mit der Banane und so weiter und so fort. Und dann auf einmal kam so ein Mensch, der ist so gegangen. Und dann auf einmal kam Homo sapiens raus. Verstehst du, das ist doch total, wenn dir da einer erzählt. Das ist doch Science Fiction hoch 10, oder? Und kein Beweis dafür. Ah doch, Entschuldigung, kommen wir gleich zu den Beweisen. Das heißt, hier am Anfang der Geschichte ist das Problem schon, wenn der Lehrer dir erzählt, ja, das haben die mir auch erzählt, aus unbelebter Materie ist die erste Zelle entstanden und dann durch diese lange Zeit, sagen wir dem erstmal, aus unbelebter Materie entsteht kein Leben. Und mittlerweile hat die Wissenschaft bewiesen, dass dieses Experiment von Stanley Miller keinerlei Relevanz hat. Versteht ihr? So müsst ihr argumentieren. Zweite Sache ist, Pasteur sagt, dass die Vorstellung, ja, oder ich zitiere es, die Behauptung, dass Leben aus unbelebter Materie entstehen kann, gehört unwiderruflich ins Reich der Fabel. Verstehst du? Stell dir vor, du bist bei deinem Lehrer in der Schule und du bringst ihm so ein Zitat vom Pasteur. Punkt. Dann die nächste Sache. Das sind die evolutionären Mechanismen. Dann reden die vor allen Dingen von zwei. Erstens Selektion, natürliche Selektion und zweitens von Mutation. Das heißt, die sind immer wieder von Höpschen nach Döpschen gesprungen. Wenn die in der einen Sache keine Regel gefunden haben, sind die zur anderen. Ja? Dann haben die gesagt, ja, Selektion. Das heißt, durch natürliche Gegebenheiten haben diese Tiere sich angepasst und diese erworbenen Fähigkeiten, laut Lamarck, haben sich dann weitervererbt. Zum Beispiel die Antilope, plötzlich sind die Bäume höher gewachsen. Da war die Antilope, hat ihren Hals gestreckt. Dann ist sie zur Giraffe geworden. Im Endeffekt. Und dadurch, dann haben die aber gesagt, ja, kann nicht sein, weil wir haben festgestellt durch Gregor Mendel, ja, dass also erworbene Fähigkeiten sich nicht weiter vererben. Weil dein Vater lesen gelernt hat, heißt es nicht, dass du auf die Welt kommst und kannst plötzlich lesen. Du kannst es auch erwerben. Aber heißt nicht, dass du so auf die Welt kommst. Die Giraffe kommt dann mit dem langen Hals auf die Welt. Ja? So. Das heißt, dann sind sie zum nächsten Schritt übergangen. Mutation. Die haben gesagt, durch Mutation, ja, hat sich eine andere Art entwickelt und die war dann besser abgestimmt auf die Natur, die sich zum Beispiel durch ein plötzliches Ereignis verändert hat. Zum Beispiel, es kam eine Dürre oder eine Eiszeit und plötzlich waren dort Tiere, die eine Mutation hatten und die konnten sich dann weiterentwickeln, haben sich dann weiterentwickelt. So. Da sagen wir erstmal zu, geben wir ein Beispiel. Reptilien. Man sagt praktisch, dass du als Mensch ursprünglich ein Reptil warst. Ein Krokodil zum Beispiel. Crocodile Dundee kennt ihr ja alle. So, die Sache ist, da fragen wir einfach mal, warum gibt es heute kein Krokodil? Warum gibt es die Dinosaurier nicht? Warum die Krokodile gibt es immer noch? Warum haben sich die Krokodile nicht weiterentwickelt? Warum haben wir keine fliegenden Krokodile? Oder irgend sowas. Warum heute sind die auf einmal vom Aussterben bedroht? Warum sehen wir keine Mutation, dass auf einmal das Krokodil auf zwei Beinen läuft und mit wie ein Mensch reden kann? Seit Jahrtausenden von Jahren, seit Millionen oder was weiß ich, seit Hunderttausend von Jahren verändert sich das Krokodil kein bisschen. Und es ist immer noch genauso, wie es früher gewesen ist. Warum hat sich das nicht verbessert, das Krokodil? Ist immer noch dasselbe Krokodil. Kann nicht reden, kann nicht fliegen. Oder habt ihr schon ein Krokodil, der was fliegen kann? Vielleicht so ein Zeichentrickfilm oder sowas. Jedenfalls ist immer noch so wie vorher. Ja? Und dann die Mutation, zu behaupten, durch eine Mutation ist ein besseres Wesen entstanden, eine bessere Art. Ja? Wir reden nicht von einer Rasse. Versteht ihr? Wir reden nicht von einer Rasse, weil es gibt einen Unterschied zwischen Art und Rasse. Zum Beispiel, es gibt die weiße Rasse in dem Sinne. Das heißt zum Beispiel blond, blauäugig und so weiter. Und es gibt zum Beispiel afrikanische Rasse, zum Beispiel jemand, der schwarz ist. Es ist dieselbe Rasse, ist aber derselbe Mensch. Die können sich untereinander paaren. Das heißt, ein weißer, ein blonder kann eine schwarze Frau heiraten oder andersherum. Ja, gibt es überall. So, aber wenn jetzt zum Beispiel der Affe, ja, mit einem Menschen heiraten würde, ich bringe nur das Beispiel, Leute, damit wir das verstehen. Da kommt nichts bei raus. Das sehen wir im Tierreich. Ein Esel und ein Pferd, was kommt dabei raus? Ein Maultier, das sich nicht weiterentwickeln kann. Das heißt, wenn die davon ausgehen, guck mal, weil oft kommen die Leute dann mit der darwinischen Theorie und sagen, ja hör mal, wenn der Mensch aus Adam und Eva entstanden ist, wie sind denn daraus die ganzen Kinder hier kommen? Hä? Wie geht das denn? Verstehst du? So ganz schlau. Dann sagst du zu ihm, pass mal auf, Kollege. Du gehst davon aus, dass es wegen einer langen Zeit und unendlich viele Zufälle gab es, ist auf einmal durch eine Mutation plötzlich das Erbgut, das DNA und so weiter hat sich so verändert, dass aus dem Mensch, aus dem Menschen ein Affe wurde. Nee, dass aus dem Affen ein Mensch wurde. Ja, manche sagen ja, manche haben ja das Gefühl, dass die Evolution eventuell andersrum verlaufen könnte. Weil man manche Menschen das Gefühl hat, die sind zum Affen geworden. Aber okay,